Aber gestern gesagt, es geht um ganz grundsätzliche Dinge, mit denen wir uns hier befassen in diesen Tagen. Und wir haben gestern wirklich geackert und wohl dem, der nicht eingenickt ist dabei, es war wirklich viel, was wir da an Grundlagen in so kurzer Zeit angesprochen haben. Ich erinnere nur noch mal, das erste bürgerliche Moral und strebendes Bemühen, das versagt spätestens beim 9. und 10. Gebot. Du sollst nicht begehren. Wir kommen da heute nochmal drauf zurück. Das zweite war, wenn wir über unsere Erlösung reden, über die Frage, wie werde und bleibe ich ein Kind Gottes, dann nehmen wir all das, was die Gebote uns vorschreiben, was wir tun sollen auch als Christen, aber wir nehmen es im Paket und stellen es erstmal an die Seite und sagen, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Es hat nichts damit zu tun, ob ich ein Kind Gottes bin, die Gebote. Und das Dritte war, wir haben das dann zusammengefasst, wie auch schon Luther und die anderen Reformatoren, dieses vierfache Allein, das Allein Jesus Christus, was er für uns getan hat, das ist die Grundlage, sonst nichts. Und es ist ganz allein ein Geschenk, allein aus Gnaden. Es kommt zu uns allein durch die Heilige Schrift, deshalb ist so wichtig, dass wir uns hier mit der Bibel befassen und dass wir auch die Texte vor uns haben. So kommt das zu uns und in unser Herz hinein. Und wir empfangen es allein durch den Glauben, dadurch, dass wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Wir kommen am heutigen Abend zu einer Frage, die ich wirklich auch bewusst provozierend formuliert habe. Heilig, Heiliger, am heiligsten. Ist das der Weg eines Christen? Es war vor ungefähr 100 Jahren, da kam nach Deutschland die sogenannte Pfingstbewegung. Einer ihrer führenden Gestalten war Pastor Jonathan Paul und der berichtete von einer bemerkenswerten Erfahrung eines Tages. Der stellte sich nämlich hin und sagte, jetzt ist es soweit. Gott hat es mir endlich geschenkt, dass ich von jeder bewussten Sünde ganz und gar frei bin. Also das Herz so richtig sauber und glänzend geputzt. Er hat es später, ich kann nicht genau sagen, wie weit, etwas zurückgenommen. Aber dieses Gedankengut, das gibt es immer noch. Man hat schon damals, als man sich mit der Pfingstbewegung auseinandergesetzt hat, die sogenannte Berliner Erklärung verfasst. Und da ging es auch um diese Frage, ob das Herz denn so ganz rein werden kann. Und man hat dazu von Abstand genommen, wir kommen dazu noch drauf. Bis heute ist es in den klassischen Pfingstkirchen, in der charismatischen Bewegung, aber auch bei manchen von unserem methodistischen Erbe, muss man auch sagen, drin. Diese Idee, ein ganz und gar blank geputztes Innenleben, ein Christenleben, wo ich sagen kann, endlich, jetzt kann ich fliegen, vorher konnte ich nur kriechen. Ja, ist es erstrebenswert? Gibt es so etwas? Wir wollen dazu den heutigen Text aus Römer 7 als ein ganz persönliches Bekenntnis des Paulus hören und auch ein Beispiel dafür, wie Gott einen Weg mit den Menschen geht. Also heute geht es um uns auch als Person. Es geht darum, wie ein Mensch zum Glauben gekommen ist, wie er in all seinen Kämpfen steht, wie er unterlegt aufsteht und dabei doch immer bei seinem Herrn Jesus Christus bleibt. Und ich denke, gerade bei so einer persönlichen Bekenntnis ist das auch gut, wenn wir es wieder so machen wie gestern, dass wir es gemeinsam laut lesen und vielleicht auch schon mal sehen, wie wir uns da selbst hineinbringen können in diesen Text. Lesen wir es gemeinsam. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden, das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft, denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Herr, segne uns Reden und Hören. Amen. Ich habe gestern Abend uns noch ein Rätsel mit auf den Weg gegeben. Wer ist denn das, der hier redet? Ist das der Saulus, der böse Christenverfolger? Ist das der große Apostel? Oder stimmt beides? Also so viel schon zu sagen, ich denke mindestens in den ersten Versen redet hier Paulus von seinen Erfahrungen, als er noch nicht gläubig war. Und ich will das mal versuchen, ein bisschen auch ganz für uns persönlich zu nehmen. Die Felder unseres Glaubens, haben wir davon gesprochen, was passiert, wenn so ein Mensch, der bisher überhaupt kein Interesse hatte am christlichen Glauben, der auch gut gelebt hat, nicht allen Christen geht es schlecht und sie sind immer traurig, das muss man ja einfach so sagen, der bisher gut gelebt hat und nun irgendwie in eine Kirche gerät oder auf andere Weise mit dem Wort Gottes zusammenkommt. Und er hört es, und wenn er es mehrmals hört, dann kann es passieren, dass auf einmal etwas in ihm aufwacht. Da merkt er nämlich, also so wie ich bin, das passt irgendwie mit Gottes Vorstellung vom Menschen nicht so ganz zusammen. Sein Gewissen wacht auf. Dieses empfindliche Instrument, was Gott in jeden Menschen hineingelegt hat. Die Väter unseres Glaubens nannten das die Erweckung eines Menschen. Erweckung ist noch nicht Glauben, ist noch nicht dieses frohe Vertrauen auf Jesus Christus, aber es ist ein Wachwerden. Wenn ich erweckt werde, dann kann ich nicht einfach mehr so dahin leben, dann treibt mich das um. Dann werde ich unruhig. Und so will ich versuchen, das Folgende einmal zu verstehen. Vers 7 folgende, was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde, das sei ferne? Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Wir haben gestern vom 9. und 10. Gebot gesprochen. Ich erinnere nochmal dran, Gesetz heißt bei Paulus alle 10 Gebote mitsamt der verschiedenen Auslegungen, die wir in der Bibel dazu finden. Und hier kommt nun besonders das 9. und 10. Gebot. Du sollst nicht begehren. Und es ist so, auch das hat man gestern schon angesprochen, der Mensch in seinem Naturzustand, also wenn er so dahin lebt, der findet sich meistens ganz in Ordnung vor Gott. Ja, ich glaube nicht, ich lüge nicht, ich bin treu meinem Ehepartner, meistens keinen umgebracht. Aber spätestens dann, wenn es zum 9. und 10. Gebot kommt, dann geht's an mein Herz. Du sollst nicht begehren. Also all das nicht wollen, was Gott auch nicht will. Und die Frage, wie sieht's denn dann aus? Mache ich das auch immer. Vers 9, ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Und so fand sich, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Es ist merkwürdig, dass einer wie Paulus so etwas sagt. Überlegt mal, der war als Jude aufgewachsen. Ein jüdischer Junge hat ab seinem 6. Lebensjahr von seinem Vater intensive Bibelunterweisung bekommen. Und es gab viele Jungs damals, mindestens die Jungs, also die, von denen es immer berichtet, die Mädels haben das dann vielleicht von ihrer Mutter gehört, dass die auswendig lernen mussten. Lange Abschnitte aus den Mosebüchern, Psalmen vielleicht, lesen und schreiben konnten die sowieso. Also es war nicht wie in Deutschland zu Luthers Zeiten im finsteren Mittelalter, dass das Volk so Analphabeten war. Die waren gebildet damals. Und die kannten das alles, was da in der Bibel drin stand. Also Paulus wusste alle 10 Gebote und noch viel, viel mehr. Und später hat er dann Theologie studiert. Nach unseren heutigen Maßstäben würden wir sagen, er war so eine Art Professor für Theologie. Er kannte all die jüdischen Auslegungen. Nun schreibt er hier, ich lebte einst ohne Gebot. Schon merkwürdig. Er kannte das doch alles. Offensichtlich gibt es das. Ich weiß alles. Ich habe alles gelernt von Kindheit an. Ich kann es hersagen, aber es ist nie wirklich bis an mein Herz gedrungen. Es hat mich nie wirklich gepackt. Und so ist der Paulus bis zu dem Zeitpunkt, als er erweckt wurde, auch bloß so äußerlich gewesen. Er hat all die hunderte von Vorschriften der Pharisäer erfüllt und dachte, er wäre in Ordnung. Und dann kam das Gebot, wie Paulus sagte, und er merkte, wie es in seinem Herzen aussah. Das war ja bei ihm eine überwältigende Erfahrung, als er dem Auferstandenen begegnet ist. Wir lesen das in Apostelgeschichte 9. Das hat ihn umgehauen. Richtig umgehauen. Also hier erkennt Paulus seinen Zustand und alle Heuchelei fand ihr Ende. Ich erinnere nochmal an diesen Vorgang. Erweckung. Das passiert. Der Mensch das Wort Gottes hört. Und jetzt wird er nicht nur unruhig, sondern jetzt merkt er auf einmal ganz klar, so kann es nicht weitergehen. Ich bin ganz und gar unmöglich vor Gott, wenn ich mich nach seinen Maßstäben messe. Er sucht Gott, er sucht, wie kann es Gott gefallen. Mancher fängt dann an, ganz bemüht zu werden in dieser Zeit. Er geht öfter in die Kirche. Er betet mehr, er arbeitet in der Gemeinde mit und gibt sich richtig Mühe, auch anständig christlich zu sein. Das Gewissen ist aufgewacht, erweckt, aber er findet noch nicht zur Gewissheit. Das ist es noch nicht. Als das Gesetz kam, Vers 12, so ist das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut und weiter. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden, das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Wir haben gestern auch so ein bisschen angesprochen, was das denn für einen Sinn macht, was für eine Aufgabe diese Gebote Gottes haben. Das ist eine ganz wichtige Frage für uns persönlich, aber auch in der Verkündigung, auch gerade in der Evangelisation. Was für eine Aufgabe haben die Gebote Gottes. Manche sagen, die haben da überhaupt keine Aufgabe, man soll erstmal von der Liebe Gottes sprechen und so einladend sein. Das ist richtig. Aber wenn man es darauf verkürzt, ist es zu wenig. Und hier beschreibt der Paulus, wofür es ist. Damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Jeder kann sofort sagen, die Gebote Gottes sind natürlich eine gute Lebensanleitung für Christen. Da sollen wir uns auch nachrichten und unser Leben orientieren. Und wenn wir wissen wollen, was wir tun sollen, dann gucken wir immer erst dort nach. Das gilt nach wie vor. So eine Lebensregel. Es gibt aber noch eine andere Aufgabe. Nicht nur Regel, sondern auch Spiegel. Die Gebote Gottes sind für mein Herz wie ein Spiegel. Und wenn dann Gott kommt und hält mir diesen Spiegel so richtig vor, so dass ich nicht mehr links oder rechts ausweichend gucken kann, sondern mich damit wirklich auseinandersetzen muss, dann merke ich auf einmal, was in mir drin ist. Das kann manchmal auch ein richtiges Erschrecken sein. Bist du schon mal so richtig erschrocken, dass du gemerkt hast, was alles in dir drin ist? Ein Seelsorger, der schrieb mal über den Sinn der Seelsorge, was denn die Hauptaufgabe sei, und er fand zu einem erstaunlichen Satz, der sagte, wenn wir seelsorgerlich umgehen mit einem Menschen, ist die Hauptaufgabe, dass die Sünde sündig werde. Merkwürdiger Satz. Dass die Sünde sündig werde. Aber ich denke, da ist was dran. Wir brauchen das, dass Gott uns sagt, also Sünde ist nicht etwas, wo man mal so eben Schwamm drüber machen kann. Wo Gott so, da kommt dieses Gottesbild rein, ist das ein alter Mann mit so einem langen Bart, der so milde lächelnd im Himmel thront und drüber hinweg sieht, über unsere Schwachheiten. So ist es nicht. Er ist heilig. Und wenn uns dieser Spiegel vorgehalten wird, und dann sagt uns das, du stehst vor deinem Richter, so kommst du da nicht durch und du musst mal dein Leben verantworten eines Tages. Das Gebot wird zum Spiegel und die Sünde wird sündig. Und eigentlich kann ich erst dann, wenn ich das so richtig erkenne, auch erkennen, warum ich einen Heiland brauche. Und warum der so schlimm am Kreuz sterben musste, weil er eben mein Gericht, meine Strafe getragen hat. Die Sünde wird sündig, die Gebote halten uns einen Spiegel vor. Wohl dem, der diesem Spiegelbild nicht ausweicht. Erweckung. Und jetzt, ja, jetzt wird es spannend. Jetzt kommt nämlich ab Vers 14 etwas Neues, wie ich behaupten möchte. Jetzt schreibt der Paulus, wenn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich bin aber fleischlich, unter die Sünde verkauft, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Habt ihr einen entscheidenden Unterschied gemerkt? Der wechselt die Zeit. Der hat vorher in der Vergangenheit geredet und jetzt redet er in der Gegenwart. Das ist kein Zufall, der war nicht dumm. Es ist manchmal gut, denke ich, wenn man auch Grammatik gelernt hat, auch wenn das in der Schule manchmal langweilig ist, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und dann noch die lateinischen Bezeichnungen. Man kann das aber manchmal auch beim Bibellesen gebrauchen. Ich denke, was in der Bibel steht, ist kein Zufall, auch nicht die Zeiten, die der Apostel oder Jesus wählt. Er wechselt hier die Zeit, da muss irgendwas geschehen sein. Ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Paulus hier von seinem Leben als Christ redet. Hier, es gibt noch einige andere Hinweise, wie wir sehen werden, wird von einem gläubigen Menschen gesprochen. Das ist ganz wichtig. Ihr werdet immer wieder auch Auslegungen hören können, wo man sagt, also das kann sich nicht auf einen Christen beziehen. Also, dass ein Christ solche Kämpfe hat und dass das so in ihm aussieht, das kann einfach nicht sein. Ich denke, da liegt man falsch. Wir werden sehen, was es da sonst noch für Argumente gibt, außer der Zeit. Und es ist auch bemerkenswert, dass ausgerechnet die Leute der Reformation wie Luther und Calvin genau das Gleiche gesagt haben. Hier redet der Paulus vom Christen. Nun ist es tatsächlich etwas ganz Neues. Und nun bitte ich euch auch mal dieses Schaubild zur Hand zu nehmen. Ich will versuchen, hier etwas zu verdeutlichen. Dieses Schaubild bezieht sich auf diesen zweiten Abschnitt. Es soll erklären, wie es in einem Christen aussieht. Wir haben gestern gesagt, das große Vorrecht eines Christen ist, er hat Vergebung der Sünden empfangen. Das ist das Eingangstor in die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel, dass mir alle meine Sünden vergeben werden. Und indem mir meine Sünden weggenommen werden, gibt mir Gott ein großes Geschenk. Und das ist sein Heiliger Geist. Der zieht in mir ein, in dem Moment, wo Jesus mir meine Sünden abnimmt. Und er zieht in jeden Christen ein. Das ist ein großes Wunder, wenn ihr euch vorstellt, die dritte Person der Dreieinigkeit wohnt ganz und gar in mir drin. Ich habe versucht, das hier auf dem Schaubild, wir kommen gleich noch auf diese Zweiteilung, auf der linken Seite, Geist. Das ist das, was in unserem Herzen einzieht. Die Bibel drückt das auf mancherlei Art aus. Jesus redet mit Nikodemus, Johannes 3, über die neue Geburt, die Wiedergeburt, die dieser Heilige Geist bewirkt. Jedenfalls wohnt er in meinem Herzen. Nun wohnt aber auch noch etwas anderes in meinem Herzen. Vers 14, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Da hier sehen wir schon die Verbindung mit dem Heiligen Geist. Ich aber bin fleischlich. Ich weiß nicht, was ich tue. Und das ist das auf der rechten Seite in diesem Kreis oben. Fleisch. Das ist auch so ein Ausdruck beim Paulus, den muss man sich einfach immer wieder übersetzen. Fleisch heißt bei Paulus, dass der Mensch, insofern er vom Sündenfall betroffen, verdorben und von Gott entfernt ist. Das ist Fleisch. Das ist nicht nur das Fleisch, was man angreifen kann, sondern auch mein ganzes Seelenleben. Alles ist für Paulus Fleisch nach dem Sündenfall verdorben. Und im Christen sehen wir nun, sind zweierlei Dinge vereint, die irgendwie gar nicht so richtig zueinander passen. Das Gesetz ist geistlich. Das ist der Gottes Willen, auch seine Gebote, die sagen mir immer wieder, was Gott will. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass das auch richtig lebendig bleibt in meinem Herzen, der erinnert mich dran. Und auf der anderen Seite ist noch irgendwas in mir drin, Fleisch. Wir haben dafür auch andere Ausdrücke, manche nennen es den inneren Schweinehund, der immer noch so lebendig ist. Alter Adam, sagen auch manche, den Ausdruck hat der Luther verwendet, als er darüber gesprochen hat, über den alten Adam und das Taufwasser, was es mit uns macht und wie wir uns vorstellen sollen, den immer wegzudrücken, dieses Böse. Aber wie sagt er, das Biest kann schwimmen. Es kommt immer wieder an die Oberfläche. Und jeder, der nur ein bisschen ehrlich zu sich selbst ist und vor Gott, der weiß das. Also, mitten in uns drin sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und da kracht es manchmal richtig. Das sind so zwei Blitze ausgedrückt. Ein Christ ist dadurch gekennzeichnet, dass er in einem inneren Kampf steht. Auf der einen Seite der Heilige Geist Gottes, der ist wirklich heilig und rein und duldet nichts Böses. Und auf der anderen Seite dieser innere Schweinehund, das Fleisch, das immer noch da drin ist. Und die beiden geraten immer wieder aneinander. Da kracht es, aber da kommt es auch etwas in mir in Bewegung. Ja, was ist die Ursache dafür? Die Ursache dafür ist, der Geist Gottes verändert uns in diesem Leben immer nur sehr anfänglich. Ach, was ist darüber schon viel nachgedacht worden in der Geschichte der Kirche? Was für Wünsche waren das, wo man den Himmel auf Erden holen wollte? Da sollte der Mensch ganz und gar neu werden. Naja, die Vision vom neuen Menschen, das hatten nicht nur manche in der Geschichte der christlichen Kirche. Auch der Sozialismus wollte ja einen neuen Menschen erschaffen. Es ist wohl irgendwie nicht so ganz geglückt. Eigentlich ist es noch nie geglückt, wenn man in die Geschichte der Menschheit guckt. Das geht auch nicht, selbst beim Christen nicht. Also, ein Kampf. Diesen Kampf hat ein Nichtchrist so nicht. Man könnte ihn manchmal beneiden. Der tut irgendetwas, wo ich sage, ich habe schon Gewissensnöte und ich weiß nicht so recht. Und er macht es einfach und macht sich überhaupt keinen Kopf und geht dran. Könnte man manchmal fast neidisch werden, wie gut die das haben, dass die so unbelastet durchs Leben gehen können in manchen. Ja, diesen Kampf haben nur wir. Geist gegen das Fleisch, das Gesetz Gottes, diese Heiligkeit gegen die Reste der Sünde. Wir gehen weiter bei Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Hören wir das also ein Seufzer von Paulus aus tiefstem Herzen? Hast du auch schon mal so geseufzt? Eigentlich will ich, aber schon wieder ist es passiert. Die gleiche Schwäche, mit der ich seit Jahren oder Jahrzehnten herumkämpfe, und wieder hat sie mich runtergezogen. Hast du auch schon mal so geseufzt? Ja, dann hast du mit dem großen Apostel Paulus geseufzt. Und es sind übrigens so manche andere, auch gerade große Verkündiger aus der Kirchengeschichte, die viel über diesen Kampf zu berichten wussten. Martin Luther sowieso, der große Spurgeon, von dem man auch heute noch gerne seine Predigten liest. George Whitfield, der Evangelist, der mit Wesley zusammen evangelisiert hat, wusste viel über diese Kämpfe zu berichten. Ja, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. So kann eigentlich auch nur ein Christ seufzen. Und ich bin sogar davon überzeugt, je länger man im Glauben steht und je ernsthafter man auch Christ ist, desto häufiger wird man so seufzen. Wollen habe ich wohl, ich wäre gern so, wie er es möchte, aber immer wieder macht mir meine eigene Natur einen Strich durch die Rechnung. Die Sünde, die in mir wohnt. Sagte mal einer, das geistliche Wachstum eines Christen, das vollzieht sich wie bei einem Kuhschwanz, immer nach unten. Da ist was dran. Es geht nicht in irgendwelche hohen geistlichen Höhenflüge, sondern es geht runter. Man lernt sich selbst immer besser kennen, wird ernüchtert und dann merkt man, was man an seinem Heiland hat. Und merkt immer mehr, wie nötig das war und ist, dass er sein Blut für mich vergossen hat. Und wenn wir nochmal auf unser Schaubild gucken, da habe ich links oben so etwas um diesen Kreis drumherum gemacht. All diese Kämpfe, die da in mir stattfinden, der Geist die Sünde auf der anderen Seite. Das ist umgeben Gerechtigkeit Christi. Ich habe das bewusst so ein bisschen drumherum gemacht, dass wir uns vorstellen, wie wir ganz umhüllt sind davon. Wie heißt der alte Vers? Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Ja, und das, da sind wir wieder bei dem allein Jesus Christus von gestern. Das umgibt mich, trotz all dieser Kämpfe. Und deshalb, wenn Gott mich anschaut, mich, den Christen, dann sieht er nicht bloß diese Kämpfe, sondern dann sieht er auch, wie Jesus Christus seine Gerechtigkeit, seine Vergebung der Sünden, wie mich das ganz und gar umhüllt. Und deshalb bin und bleibe ich sein Christ, sein Kind, ein Christ in all diesen Kämpfen. Vers 21, so finde ich nun das Gesetz, das in mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt, denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen. Im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Ja, noch so ein Seufzer. Elender Mensch. Aber Paulus bleibt nicht bei diesem Seufzer stehen, sondern er sagt, Gott sei Dank durch Jesus Christus, weil er mich erlöst von diesem todverfallenen Leibe. Und hier kommen wir zu dem unteren Teil des Schaubildes. Das ist das, was der Paulus hier schreibt. Ich habe links dran geschrieben, oben die Erde, also wenn wir hier leben, auf Erden, und unten Himmel. Das ist das, was dann sein wird, wenn wir die himmlische Herrlichkeit sehen, wenn wir unserem Herrn gegenüberstehen. Dann wird es tatsächlich so sein. Ich habe hier immer so links, Fleisch, diese sündigen Anteile, das ist mit uns ins Grab gesunken. Dann, wir müssen alle sterben. Aber in dem Augenblick stirbt beim Christen auch alles, diese ganze Sünde mit. Und die ist nicht dabei in der Auferstehung. Das ist weg. Deswegen ist ja rechts Geist gleich geistlicher Leib, und diese Gerechtigkeit Christi füllt uns ganz aus. Wir sind dann tatsächlich ganz und gar so, wie Gott es haben will. Das ist eine großartige Sache. In der Auferstehung sind wir ganz und gar neu. Wirklich neu. Hier nochmal zusammenfassen. Also solange wir in diesem Leben leben, erreichen wir als Christen nicht das Ziel der Vollkommenheit. Aber wir gehen unseren Lauf. Wir dienen Gott in aller Schwachheit. Jeden Tag suchen wir seine Vergebung. Und wenn dieser Kampf dann wieder auflebt und wir merken, wieder das Gleiche versagt, dann seufzen wir. Wie viele Seufzer werden jeden Tag hier vor Gott gebracht. Und nicht umsonst ist im Vater unser auch diese Bitte, vergib uns unsere Schuld. Das ist ganz wichtig. Wenn dir dagegen jemand etwas anderes erzählt und dir den Himmel auf Erden verspricht, dass du als Christ immer höher und mehr und freier und siegreicher werden kannst, da kannst du eins sicher sein, von Gott ist das bestimmt nicht inspiriert. Also das Das hat mal ein amerikanischer Bischof, Bischof Kibben Schere, der hat auch manche Bücher geschrieben über die Erweckung in seinem Land, in Kenia. Er hat mal gesagt, der Teufel ist clever. Er ist unglaublich clever. Der hat unter anderem zwei Strategien, um die Christen vom Kurs abzubringen. Die eine Strategie ist, dass er sie müde und träge und angepasst macht, so dass die Christen so leben wie alle Welt, dass man sie gar nicht mehr unterscheiden kann. Da haben sie die Gebote dann auch als Lebensregel vergessen und man merkt gar nicht mehr, was da Besonderes ist. Das ist die eine Strategie. Aber die andere Strategie ist, sagt er, weil gerade bei den besonders ernsthaften Christen, wenn er die nicht bremsen kann, dann schiebt er sie an. Dann schiebt er sie so lang, bis die überdrehen und schneller rennen, als sie eigentlich können und müssten. Und dann kommen solche Sachen, dass du dann denkst, und jetzt die nächste Stufe der Vollkommenheit und dieser Segen und jener geistliche Schalter und immer höher und immer höher. Und ihr seht, der hat sich ja sogar dazu verstehen, der Jonathan Paul zu sagen, er hat mich von jeder bewussten Sünde gereinigt. Ist oft traurig, was dabei herauskommt. Die einen werden unglaublich hochmütig und lassen sich von niemandem mehr etwas sagen. Ein Vollkommener muss sich ja von niemandem mehr etwas sagen lassen. Der hat ja alles und weiß alles. Andere werden auch ganz verzweifelt, weil sie merken, ich komme da nicht ganz mit diesem Tempo. Ich schaffe das ja überhaupt nicht, was da von mir erwartet wird. Ja, das ist die zweite Strategie des Teufels. Wenn er nicht bremsen kann, dann schiebt er so lange an, bis er überdreht. Aber so soll es nicht sein. Und in diesem Leben erreichen wir das nicht, diese Vollkommenheit. Dann aber, wenn die Herrlichkeit kommt, und das ist der dritte und letzte Gedanke, dann wird alles anders. Es ist immer gut, wenn Christen auch ab und zu über den Himmel nachdenken. Wir haben zwar viel mit unserem Alltag zu tun und den auch zu bewältigen, aber auch da tut es gut, mal den Blick etwas weiter zu richten auf das, was kommt. Es wäre wirklich traurig, wenn das, was wir in diesem Leben als Christen haben, wenn das alles wäre. Eigentlich lohnt es sich da nicht. Der Paulus hat mal gesagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann ist der Glaube umsonst und nichtig. 1. Korinther 15 müsste das sein. Ja, das Schönste kommt noch für uns Christen. Ja, was ist das Schönste am Himmel? Ja, sicher wird man sagen, es gibt da keine Krankheit mehr, kein Leiden, keiner wird mehr verzweifelt sein, keine Träne wird mehr geweint. Es gibt auch keinen Tod mehr. Es ist vorbei. Wunderbare Sachen. Aber ich glaube, mit das Schönste wird sein, endlich hat dieser Kampf ein Ende. Ja. Dann im Himmel haben wir nicht mehr diese Kämpfe mit dieser Bosheit in uns, weil Gott die da ganz und gar beseitigt hat. Die sind da mit in dem Grab drin. Und das, was bei Jesus Christus dann ist, das ist nur noch ganz und gar rein und heilig. Das muss wirklich schön sein, dass man da auch nicht mehr diese Seufzer ausstoßen muss. Ich elender Mensch und was ich nicht will, das tue ich. Ja, dann ist der Herr mit uns am Ziel. Dann sind wir vollkommen. Dafür sei Gott aller Dank. Durch unseren Erlöser Jesus Christus. Darauf können wir uns freuen und darauf wollen wir auch vertrauen. Amen.